Herr Jesu, wir danken dir für diesen Nachmittag. Wir danken dir immer wieder, dass wir Einblicke gewinnen können in das, was du geschaffen hast, die Welt, die unbelebte Welt, in Pflanzen- und Tierwelt. Wir sind dir immer wieder dankbar, dass wir wissen, du hast auch uns geschaffen. Wir sind nicht irgendwie Sternenstaub oder irgendwo am Rande des Kosmos, des großen Universums. Du hast uns gewollt, weil du uns liebst. Und du hast deinen Sohn gesandt, damit er uns für uns die Erlösung erwirkt. Und dafür sind wir sehr dankbar, darüber sind wir wirklich sehr froh. Und nun möchten wir dich bitten, lass es gelingen, dass wir heute Nachmittag aufnehmen können, was uns auch hilft, helfen kann in den Gesprächen, in diesen so wichtigen Themen, wo es darum geht, Leben zu schaffen von wissenschaftlicher Seite, dass deutlich wird, was von dir aus akzeptabel, tolerierbar ist und was nicht. Und so bitten wir dich auch für unseren Referenten, danke dir, dass er gut hergekommen ist und wollen uns dir anbefehlen für diesen Nachmittag. Amen. Eins noch vorneweg. Hinten ist ein Büchertisch, da gibt es einige Informationsschriften, also einige Folgen der Informationsschrift, die regelmäßig erscheinen von Wort und Wissen. Da können Sie sich gerne bedienen, das ist kostenlos. Worauf ich auf jeden Fall hinweisen möchte, ist dieses Biologie-Lehrbuch, das an Gymnasien verwendet werden kann, vorsichtig gesagt, ja, das dazu konzipiert ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Dr. Juncker mit anderen zusammen dieses Buch geschaffen hat. Es gibt es jetzt in der 6. Auflage und man kann sagen, es war wohl auch mal ein Bestseller, sage ich das richtig? Ja, so in der Richtung jedenfalls. Ein Satz noch mehr. Das bietet eben die alternative Sicht der Entstehung des Lebens oder der Schöpfung des Lebens, der Erschaffung des Lebens. Und zwar in einer feinen, sauberen, nüchternen, wissenschaftlichen Weise. Schön nebeneinander gestellt. Und wer Kinder hat in den Oberstufen des Gymnasiums, denen muss man, würde ich sagen, so ein Buch in die Hand geben. Darüber hinaus ist natürlich auch für jeden Erwachsenen, der sich mit der Thematik befassen will, sehr, sehr hilfreich. Das kann also hinten erworben werden. Und noch eins. Dieser Prospekt über die ganzen Veröffentlichungen von Wort und Wissen, wir konnten natürlich nicht alles auflegen, das muss er ja schleppen, der ist hier vorne. Wenn Sie sich für bestimmte Dinge interessieren, kommen Sie nachher einfach nach vorne, können Sie da ein bisschen drin blättern. Wir haben es nur einmal, deswegen habe ich es vorne. So, jetzt reicht es aber, jetzt darf ich Sie bitten, Dr. Binder.
Grüß Gott, ich freue mich, dass ich hier heute Nachmittag bei Ihnen sein kann. Ich bin sehr gerne wieder hierher gekommen, um mit Ihnen heute Nachmittag über das Thema nachzudenken, das mich sehr umtreibt, das mich beschäftigt und das auch ein Thema ist, das eigentlich unabsehbar ist. Da kann man noch lange dran weiterarbeiten. Ich habe diesen Titel bewusst so gewählt. Zum einen, weil wir das immer wieder lesen in unseren Tageszeitungen. Jetzt hat es irgendjemand im Labor gemacht. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Und zuletzt haben Sie das vielleicht in Ihrer Tageszeitung gelesen im Mai diesen Jahres, wo dann in einigen Zeitungen zu lesen war, zum ersten Mal Zellen im Labor gemacht. Das werden wir uns nachher auch anschauen. Aber lasst uns Leben machen. Diese Formulierung klingt für denjenigen, der seine Bibel immer mal wieder auch vorne anfängt zu lesen, das ist ja nicht so ganz üblich, aber dort kommt uns diese Formulierung ja bekannt vor, wenn dort im ersten Buch Mose Gott seine Entscheidung kundtut, diesen Entschluss, lasst uns Menschen machen. Wir werden darüber dann zum Schluss auch da nochmal vorbeikommen. Übrigens noch eine technische Sache von meiner Seite aus. Also das muss jetzt kein ganz formaler Vortrag werden. Wenn ich irgendetwas sage, was Sie nicht verstehen, was an Ihnen vorbeigeht, das hat keinen Sinn. Dann machen Sie sich bemerkbar. Oder wenn irgendeine Frage auftaucht, einfach melden. Ich denke, wir haben hier in diesem Rahmen durchaus die Möglichkeit, da auch ins Gespräch zu kommen. Also, Chemiker, das ist ein sehr berühmter Chemiker, Linus Pauling, ist einer der wenigen Menschen, die 2 Nobelpreise bekommen haben. Er hat sehr viel in der Chemie Grundlegendes geklärt und einen 2. Nobelpreis hat er für sein Friedensengagement bekommen. Einen Friedensnobelpreis und einen für die Chemie. Und das sind die Bakterien, wo wir im Mai diesen Jahres davon gehört haben, dass da jetzt jemand die wirklich im Labor gemacht hat. Wie geht das? Wir wollen uns einige wissenschaftliche Erkenntnisse anschauen. Wir wollen auch mal so ein bisschen reinsehen, was kann man denn heute so im Labor, was wird denn dort gemacht? Und wir werden erleben, da gibt es auch eine ganze Reihe offener Fragen und ich möchte Ihnen einfach auch Mut machen und das vor allem am Schluss dann nochmal bewusst auch von einer biblischen Perspektive her das mal zu reflektieren. Es ist schon gesagt worden, ich bin Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen und ich sage gerne einfach zu Beginn schon etwas anhand von diesem Logo, damit, wenn Sie mir jetzt zuhören, damit Sie schon die Schublade finden, in die Sie mich einsortieren müssen. Die Gründer der Studiengemeinschaft Wort und Wissen haben mit diesem Namen ein Programm formuliert. Man bemüht sich mit Fleiß um das Wort Gottes, die Bibel und das Wissen. Beide Bereiche wollen ernst genommen sein und das ist das Ziel, beide Programme sollen zusammenkommen. Und was auch bewusst gewählt ist, ist die Reihenfolge. Das Wort zuerst. Damit wollen wir anfangen. Das soll die Grundlage sein. Das ist dann auch in diesem Logo umgesetzt. Wort und Wissen. Und dieses und ist ja nicht nur eine mathematische Operationsanweisung, um Summen zu bilden, zum Addieren, sondern auch das Symbol des Kreuzes. Und dieses 2. W, das Wissen, steht unter dem Kreuz. Um einfach deutlich zu machen, unsere Sinne, mit denen wir wahrnehmen, unsere Vernunft, unsere Fähigkeit, über Dinge nachzudenken. Das ist ein ganz ausgezeichnetes Geschenk des Schöpfers. Aber die Bibel sagt, diese Geschenke sind in Mitleidenschaft gezogen von dem, was wir im 3. Kapitel des 1. Buches Mose lesen. Unser Wissen, unsere Vernunft ist nicht einfach gut und neutral, sondern sie ist in unserer selbstgewählten Gottlosigkeit gebrochen. Und das merkt man auch in den wissenschaftlichen Bemühungen. Wir werden uns das gleich anschauen. Das ist also auch mein persönlicher Standpunkt, wenn ich als Naturwissenschaftler versuche, bestimmte Fragestellungen zu bedenken. Das ist mein Ausgangspunkt, das ist mein Grundprogramm. Wort und Wissen. Ich bin, nachdem ich nach meinem Studium 3 Jahre als Lehrer in der Schweiz gearbeitet habe, dort an einem Gymnasium Biologie und Chemie unterrichtet habe, bin ich seit 1996 bei der Studiengemeinschaft Wort und Wissen angestellt, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch als Referent. Das heißt, das, was ich jetzt mache, mache ich sehr gern und durchaus öfters. Einfach so drei Punkte, um die es gehen soll. Nein, vier Punkte sind es. Drei Punkte sind es dann heute Abend, wenn es mehr um die Biotechnologie geht, Gentechnik, Reproduktionstechnologie. Wir wollen uns zuerst mal anschauen, wenn wir Wissenschaft über wissenschaftliche Dinge uns informieren, dann kann ja sein, dass ganz viele jetzt sagen, damit habe ich eigentlich nichts am Hut. Ich bin kein Wissenschaftler und eigentlich interessiert es mich auch nicht so sehr. Aber was ich mit diesen Eingangssätzen einfach deutlich machen möchte, so ein Hinweis, wir können heute weniger denn je wissenschaftlichen Vorstellungen entgehen. Wissenschaftliche Sichtweisen prägen unsere Gesellschaft. Und ich glaube, es ist wichtig, das einfach mal wahrzunehmen, dafür sensibel zu sein. Wenn man diese Dinge zumindest ahnt. Dazu einfach vier Thesen, vier Behauptungen. Dann wollen wir uns das Leben als Gegenstand der naturwissenschaftlichen Forschung mal etwas genauer anschauen. Und dann dieser Frage nachgehen, wie weit ist es denn her mit dem, dass Menschen Leben machen wollen, machen können? Und wir wollen dann abschließend auch noch mal ganz bewusst, noch mal ganz grundsätzlich von der Bibel her versuchen, das Leben ins Blickfeld zu nehmen. Ich möchte einsteigen mit einem Zitat. Ich weiß nicht, ob Sie es noch wissen, das vergangene Jahr stand ja ganz groß unter Charles Darwin und zu Beginn des vergangenen Jahres hat ein Wissenschaftsjournalist Jürgen Neffe in der Wochenzeitung Die Zeit einen Artikel geschrieben, der ist im Januar erschienen, Januar vergangenen Jahres, unter der Überschrift Danke, Darwin. Und in diesem Artikel kommt ein Satz, der lädt uns schon mal ein, nachzudenken, so ein bisschen aus dem Tief des Nachmittags aufzutauchen. Jürgen Neffe schreibt dort, als erster formulierte Darwin eine weltumspannende Theorie des Lebens. Er beschrieb die kreative Kraft des Todes, ohne den es keinen evolutionären Fortschritt gäbe. Einfach so ein paar Gedanken zu diesem Satz. Es lohnt sich, darüber mal nachzudenken, das mal gründlich zu hören. Das eine, denke ich, ist zunächst einmal richtig. Charles Darwin hat als Wissenschaftler wirklich weitreichende Leistungen gebracht, die bis heute fruchtbar genutzt werden. Jürgen Neffe sagt jetzt, er hat eine weltumspannende Theorie des Lebens formuliert. Und das ist eines der faszinierenden Seiten an dem, was er gemacht hat. Nämlich, dass er ein Denkkonzept erstellt hat, das alles umfasst. Das, was Charles Darwin formuliert hat, und das ist das, was so attraktiv ist an seinem Konzept, ist, das können Sie sich vorstellen wie ein Setzkasten, in den alles reinpasst. Und das ist das kommt unserem Denken sehr entgegen. Er hat eine weltumspannende Theorie des Lebens formuliert. Er beschrieb, und jetzt wird es wirklich spannend, er beschrieb die kreative Kraft des Todes, ohne den es keinen evolutionären Fortschritt gäbe. Da kommt zum einen zum Ausdruck, was im Zusammenhang mit unserem Thema ganz schnell einleuchtet, nämlich, dass es in unserer Erfahrung Leben immer nur korrespondierend mit dem Tod gibt. Wir kennen kein Leben ohne Tod. Bei jedem Leben, auch bei unserem eigenen, wissen wir, dass wir ein Ende haben. Wir kennen kein Leben ohne Tod. Aber diese Formulierung provoziert schon noch einmal. Er beschrieb die kreative Kraft des Todes. Mal ganz plump gefragt. Ich unterstelle mal, dass die meisten von uns schon auf dem Friedhof vor einem offenen Grab gestanden sind. Frage: Was haben Sie dort von der kreativen Kraft des Todes gesehen? gemerkt. Ist es nicht vielmehr so, dass der Tod genau das Gegenteil von dem ist, was wir eigentlich unter Kreativität verstehen? Dass der Tod alles kaputt macht, jegliche Kreativität im Keim erstickt. Da, wo vor wenigen Tagen noch Kommunikation möglich war, man noch gemeinsam Pläne schmieden konnte, aus. Unwiederbringlich aus, fertig. Kreative Kraft des Todes, ich muss zugeben, ich weiß gar nicht, was er damit meinen will. Ich weiß es nicht. Und doch, wenn ich anfange, darüber nachzudenken, kreative Kraft des Todes, dann kommt mir eine Situation in der Weltgeschichte in den Sinn. Eine Situation. Damals, an Karfreitag, dort auf Golgatha, da wird ein Tod gestorben, der am Ostermorgen zur Quelle unvorstellbarer Kreativität wird. Ich fürchte, dass Jürgen Neffe daran nicht gedacht hat, als er diesen Satz formuliert hat. Aber richtig ist dabei natürlich, dass in diesem Satz ein Konzept zum Ausdruck kommt, der heute im Biologieunterricht in der Schule, dort, wo Sie wissenschaftliche Sendungen im Fernsehen anschauen, dort, wo Sie wissenschaftliche Artikel lesen, dieser Satz bringt zum Ausdruck, was dort heute gelehrt wird. Der Tod, ohne Tod, funktioniert das, was wir unter Evolution verstehen, überhaupt nicht. Nach diesem Konzept wäre das völlig undenkbar. Lebewesen müssen verschwinden, müssen aussterben, damit es so etwas wie eine Dynamik, eine Spezialisierung, eine Entwicklung geben kann. Vier Behauptungen, vier Thesen. Übrigens, das sind einfach Sätze von mir, nehmen Sie die nicht so ernst. Ich will Sie damit einfach nur einladen, selber kritisch mitzudenken und einfach mal so als Anstoß. Meine erste Behauptung, kulturelle Überlieferungen weisen von Beginn an auf eine intensive Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft hin. Ich behaupte also, eine Beeinflussung, eine Prägung der Gesellschaft durch die Wissenschaft hat es schon immer gegeben. Und diese Idee, dass Wissenschaft irgendwo im Elfenbeinturm fernab jeglicher Realität läuft, war noch nie wahr. Das ist meine Behauptung. Ich möchte das einfach mal kurz an einem Zeitstrahl einfach nur illustrieren zur Markierung hier 18. und 20. Jahrhundert. Wenn wir ganz weit zurückgehen in der Geschichte, denken Sie zum Beispiel mal an babylonische Kulturen, an ägyptische Kulturen. Dort haben wir Astronomie, Geometrie, ganz selbstverständlich die Pyramiden oder von den Babyloniern wissen wir, dass sie sehr differenzierte Vorstellungen von den Vorgängen am Himmel hatten. Und wenn wir dann in der Geschichte weitergehen, dann haben wir die Physik, die Mechanik als die Wissenschaft schlechthin, die ganz nachhaltig die Gesellschaft prägt. Zum Beispiel durch diesen Herrn. Wenn Sie den Namen lesen, dann sollte irgendwas so ein bisschen klingeln vom Physikunterricht in der Schule. Das ist da mal, da gibt es auch noch so eine Einheit, irgendwas mit Leistung war da mal was. James Watt, ein britischer Ingenieur, er hat nicht die Dampfmaschine erfunden, aber er hat ja als junger Ingenieur den Auftrag, eine defekte Dampfmaschine zu reparieren. Und dabei ist ihm aufgefallen, diese Maschine könnte man noch viel effizienter machen. Und so hat er viele Verbesserungen eingeführt. Das ist eine Dampfmaschine, die er dann mit konzipiert hat und die dann wirklich industriell einsetzbar war. Und wenn Sie heute in ein etwas umfangreicheres Lexikon reinschauen, das macht ja heute schon gar nicht mehr, heute guckt man kurz mal bei Wikipedia oder sowas nach, Aber wenn Sie da mal nachschauen, dann kann es sein, dass Sie im Zusammenhang mit James Watt auf einen Begriff stoßen, dass man sagt, damals diese Dampfmaschinen, die sind ganz wesentlicher Bestandteil eines Prozesses, den wir heute im Rückblick als industrielle Revolution bezeichnen. Wissenschaft, Wechselwirkung mit Gesellschaft, nicht erst heute. Meine zweite Behauptung. Mitte des 20. Jahrhunderts überflügelten die Biowissenschaften die Physik in ihrem Einfluss auf die Gesellschaft. Wenn ich das richtig sehe, dann haben wir in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts einen Wechsel stattgefunden. Wenn bis dahin die Physik prägend war, dann hat sich so ab den 1950er Jahren hat sich das in meiner Wahrnehmung verändert in Richtung Biowissenschaften und Informationswissenschaften. Das sind in meiner Wahrnehmung heute die prägenden Wissenschaftsbereiche. Vielleicht auch das mit einem Bild illustriert. James Watson und Francis Crick, wie sie in Cambridge in ihrem Kellerlabor dieses Modell der DNA-Doppelhelix zusammengebastelt haben. Übrigens, der Zeigestock, den Francis Crick hier benutzt, der könnte auch symbolisch für die Informationswissenschaften dienen. Das weiß heute gar nicht niemand mehr, was das ist. Das hatten früher die Ingenieure alle hier in ihrer Westentasche. Wir haben das als Studenten etwas despektierlich als Schätzholz bezeichnet. Ein Rechenschieber. Ich weiß gar nicht, ob Schüler heute noch lernen, was man alles für tolle Dinge mit logarithmischen Skalen machen kann. Das macht man heute, so würde ich mal schätzen, schon ab dem Kindergarten auf dem Taschenrechner nur noch. Meine dritte Behauptung, und da könnte ich manchen vielleicht stehe ich damit manchen schon auf die Zehen, aber dann können wir nachher auch ins Gespräch kommen. Der gesellschaftliche Einfluss der Wissenschaft beruht weniger auf dem Umfang ihrer Kenntnisse als vielmehr auf der Anwendbarkeit verfügbarer Techniken. Meine Behauptung ist, die Wissenschaft hat nicht deshalb großen Einfluss, weil sie alles weiß und alles erklären kann, sondern weil man mit vielem, was man verstanden hat, ungeheuer viel machen kann. So nach dem Motto, Hauptsache es funktioniert. Ja, wenn wir da an ganz anschauliche Beispiele denken, Flugpioniere, Otto Lilienthal oder so, die haben nicht die ganze Aerodynamik verstanden. Da kann man heute noch manche Doktorarbeit drüber machen. Aber die haben sich so lange blutige Knie geholt und haben die so lange beobachtet, gebastelt und irgendwann sind sie mit ihren Fluggeräten ein paar Meter den Hang hinuntergeglitten. Und heute haben wir die Aerodynamik immer noch nicht bis ins Letzte verstanden und steigen trotzdem mit einem vertretbaren Maß an ungutem Bauchgefühl ins Flugzeug und haben verhältnismäßig gute Chancen, wieder ordentlich zu landen. Auch dazu Beispiele, sehen Sie, das wird uns heute Abend dann noch ein bisschen näher beschäftigen, Gentechnik. Wir haben heute eine ganze Menge an Medikamenten, die wir Gentechnik herstellen, wissen wir vieles noch nicht, wie es funktioniert, was da wirklich passiert. Aber manchmal funktioniert es. Oder dieses Schaf, Dolly, Klonen, Stammzellen. Viele Dinge wissen wir nicht, aber manchmal funktioniert es. Und dann kommt das ganz groß in der Zeitung. Meine letzte Behauptung. In der Physik haben die Physiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine grundlegende Krise erlebt. Da haben die Physiker gelernt, mit ihren eigenen Möglichkeiten, mit ihren eigenen Methoden, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde, als sie mit ihren Methoden erforschen können. Und meine Behauptung ist, in den Biowissenschaften fehlt bisher eine solche krisenhafte Erfahrung. Obwohl ich denke, genau bei unserem Thema, wenn man übers Leben nachdenkt, da könnte man ganz schnell die Grenzen erfahren. Aber bisher begegneten uns die Biowissenschaften eher so nach dem Motto, gebt uns noch ein paar liberalere Gesetze und gebt uns noch ein paar Forschungsmittel mehr und dann lösen wir die Probleme. Wir werden sehen, das bringt seine Probleme mit sich. Das sind so, ein Vertreter, Werner Heisenberg, hat mit dazu beigetragen, mit seiner unscharfen Relation. Oder zum Beispiel Kurt Gödel, hier zusammen mit Albert Einstein, mit den Unvollständigkeitssätzen, dass man so diese Begrenzung selbst in der Mathematik aufzeigen kann. Okay, schauen wir uns einmal kurz an, wie funktioniert denn die Wissenschaft? Wenn wir jetzt die wissenschaftlichen Zugang zum Leben uns anschauen wollen. Und da ist ein Punkt schon ganz wichtig und das ist eigentlich eine ganz triviale Beobachtung. Wissenschaft, auch die Naturwissenschaft, wird von Menschen gemacht. Ganz trivial, aber wichtig, muss man immer wieder im Hinterkopf haben. Und dann versuchen Wissenschaftler, die Welt zu erklären, zu verstehen, zu erforschen. Und das machen sie, indem sie zunächst einfach mal Dinge beobachten, messen, vergleichen, dass sie Daten sammeln. Und das müssen Schüler, das müssen Studenten dann lernen, dass man das nicht einfach zufällig macht. Das machen wir ja alle auch in unserem Alltag, solche Dinge. Aber das, was dann das Wissenschaftliche ist, dass man das systematisch macht und dass man alles, was man macht, ordentlich dokumentiert, dass ein Protokoll erstellt wird. Aber mit einem Protokoll haben wir die Dinge noch nicht wirklich verstanden, sondern dann fängt es erst an. Wenn der Wissenschaftler jetzt etwas verstehen will, eine neue Erklärung sucht, dann ist das eigentlich ein Prozess, der gar nicht so leicht und systematisch zu fassen ist. Dann denkt man sich einfach mal irgendetwas aus. Man könnte auch etwas gefährlich sagen, dann wird spekuliert. Dann denkt man sich einfach mögliche Erklärungen aus für das, was man beobachtet hat oder etwas vornehmer formuliert. Man formuliert Hypothesen. Hypothesen sind einfach wissenschaftliche Sätze. Und dann hat man sozusagen ein Modell als eine mögliche Erklärung, als einen Versuch für eine Erklärung. Und für den wissenschaftlichen Prozess ist es jetzt ein entscheidender Punkt, dass man diese Idee, dieses Modell jetzt wieder prüft. Und zwar so unter der Fragestellung, bewährt sich denn meine Idee? Kann ich mit meiner Idee jetzt Dinge besser erklären wie bisher oder vielleicht überhaupt erst erklären? Und das ist ein Schritt, der in der Wissenschaft für ziemlich viel Frustration sorgt. Weil die typische Erfahrung an diesem Punkt, nämlich die ist, dass ich hier in der Regel die Rückmeldung bekomme, meine Idee ist nicht so gut, wie ich eigentlich gehofft habe. Das kann ich Ihnen vielleicht daran etwas anschaulich machen. Kollegen von mir, die in der Pharmazie arbeiten, die neue Medikamente finden wollen, die Erfahrung zeigt, dass sie ungefähr 10.000 neue Substanzen machen müssen, bis eine davon den Weg in eine Pille oder in eine Salbe findet. Das heißt, ungefähr 10.000 Mal arbeiten die einfach für den Papierkorb. In Klammer gesagt, das ist übrigens der Grund, warum unsere Medikamente in der Apotheke so teuer sind. Nicht, weil der Apotheker dabei so viel verdienen würde, sondern weil sie all die 10.000 Papierkorbversuche sozusagen, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Forschung, naturwissenschaftliche Forschung läuft im Grunde genommen immer in diesem Kreislauf. Das geht immer so weiter. Und der entscheidende Schritt ist diese Prüfung hier. Hier wird vieles aussortiert und jede Idee, die diese Prüfung besteht, bleibt weiter im Spiel und läuft hier durch. Und das macht dieses Vorgehen, das ist der Zusammenhang, warum wissenschaftliche Arbeit so ungeheuer erfolgreich ist in der Naturwissenschaft. Weil man, je öfter eine Idee diesen Prozess durchläuft, umso mehr kann man die falschen Aspekte, die fehlerhaften Aspekte aussortieren. Das heißt, das, was wir heute in den Lehrbüchern stehen haben, das ist nicht einfach wahr. Das wissen wir gar nicht, ob es wahr ist. Nein, das steht in den Lehrbüchern, weil es in diesem Prozess sich bis heute bewährt hat. Das ist etwas anderes als Wahrheit, aber ungeheuer wertvoll. Und noch eine Sache, die hier wichtig ist. Ich hatte begonnen damit, dass wir dass Naturwissenschaft von Naturwissenschaftlern getrieben wird. Das heißt auch gerade für die Naturwissenschaft, sie ist nicht einfach objektiv, sondern auch in den Naturwissenschaften spielt immer die Philosophie, die Metaphysik eine Rolle. Und die Philosophie, die wir hier einfach berücksichtigen müssen, ist der Naturalismus. Naturalismus ist die Philosophie, die verpflichtend ist für jede naturwissenschaftliche Aussage. Eine naturwissenschaftliche Aussage muss dem Naturalismus genügen. Ich möchte das durch diesen Satz etwas illustrieren. Der Freiburger Biologieprofessor Hans Mohr hat zum Naturalismus geschrieben: Naturalistisch bedeutet, dass in den wissenschaftlichen Theorien und im wissenschaftlichen Weltbild keine übernatürlichen Kräfte vorkommen. Damit wird nicht behauptet, dass es diese übernatürlichen Kräfte oder Faktoren nicht gäbe. Die Voraussetzung, die der Naturforscher macht, ist lediglich, dass diese Faktoren, wenn es sie denn gibt, keinen Einfluss auf die Naturvorgänge, Naturgesetze und Naturkonstanten haben. Mit anderen Worten, der Naturalismus besagt, alles Übernatürliche, also Gott, hat in der naturwissenschaftlichen Forschung per Definition nichts zu suchen. Wir arbeiten so, als wäre Gott nicht da. Gott gilt als Erklärung nicht. Anders gesagt, was wir in den Naturwissenschaften erforschen, sind die Schöpfungsordnungen, die Gesetzmäßigkeiten, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und die kann der Kollege, der von Gott nichts weiß, nichts wissen will, genauso erforschen wie ich. Aber das bedeutet natürlich auch eine Grenze, wenn ich Gott ausblende. Und es diesen Gott aber wirklich gibt. Und wenn das wahr ist, was wir auf den ersten Seiten unserer Bibel lesen, dass dieser Gott einen Anfang gesetzt hat durch sein Reden, durch sein Schöpfungshandeln, dann hat das zur Konsequenz, dass Ideen von Kollegen, wenn sie versuchen, die Anfänge zu rekonstruieren, dass diese Modelle in sich schlüssig, dass sie vernünftig sind, und trotzdem falsch. Aber das ist ein Punkt, den ich deshalb so betone, weil hier der Grund liegt, warum es viel Streit gibt, gerade in biologischen Fragestellungen. Da liegt der Hintergrund. Dass die Wissenschaft sagt, wir arbeiten so, Gott, alles Göttliche, alles Übernatürliche spielt für uns keine Rolle. Das ist eine Grundsatzentscheidung mit weitreichenden Konsequenzen. Wie ist das mit dem Leben? Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, es ist gar nicht so einfach, überhaupt exakt zu sagen, Leben, was ist das? Vielleicht wissen Sie von dieser kleinen Broschüre, die der Physiker, der theoretische Physiker Erwin Schrödinger mal als Vorlesungsmanuskript publiziert hat, Was ist Leben? Wo er als einer, das war damals in seinen Tagen üblich, dass die erfolgreichen Physiker sich gesagt haben, so jetzt klären wir die Probleme der Biologen auch mal eben geschwind, mit unseren Möglichkeiten, mit unseren Methoden, die so erfolgreich waren. Was ist Leben? War ein Titel seiner Vorlesung. Und dieses Fragezeichen, das hat am Ende, es ist im Grunde genommen bis heute geblieben. Leben. Ich möchte Sie einfach auf eine Beobachtung im Zusammenhang mit dem Leben hinweisen. Leben ist etwas, was für uns in unserer Wahrnehmung einfach immer da ist. Leben ist einfach da. Und zwar als kontinuierliches Phänomen. Damit will ich einfach sagen, wir können an keiner Stelle auf dieser Erde beobachten, wie Leben anfängt, wie Leben entsteht. Leben ist immer da. Das heißt, wie man Leben macht, ist eine große Herausforderung, weil wir es nirgends sehen können. Leben ist immer einfach da. Sehen Sie, auch dort, wo ein Mensch entsteht, entsteht Leben nicht dort, wo ein Mensch gezeugt wird, sondern auch dort ist Leben kontinuierlich in dem Sinne, dass zwei lebendige Geschlechtszellen sich miteinander vereinigen, miteinander verschmelzen und ein neues Individuum erzeugen. Aber Leben als Phänomen ist nie unterbrochen, hat nie irgendwo begonnen, sondern war immer, immer da. Das ist eine ganz seltsame Sache, es gibt es sonst eigentlich nie. Aber Leben ist immer einfach da. Und da gibt es noch andere Besonderheiten. Selbst die Fachleute, hier ein Zitat von einem amerikanischen Biologieprofessor, der hat im Original in Englisch in einer Arbeit, die als Überschrift hatte, die Bedeutung des Lebens, führt er in der Einleitung aus, Biologie unterscheidet sich darin von anderen Naturwissenschaften, dass sie vielleicht der einzige Bereich ist, in dem es keine Übereinkunft über den Forschungsgegenstand gibt. Der Biologe, der Fachmann fürs Lebendige, hat bis heute keine verbindliche, exakte Definition dafür, was ist Leben eigentlich. Wir kennen Leben alle, wir sind mit Leben sehr vertraut, wir selber sind lebendig. Aber wenn wir versuchen, eine exakte Definition zu formulieren, dann wird es sehr schnell schwierig. Ja.
Aber es gibt doch so eine Definition, alles was einen Stoffwechsel hat, lebt.
Alles was?
Was einen Stoffwechsel hat, lebt.
Alles was einen Stoffwechsel hat, lebt.
Das ist bei der Pflanze so und bei Menschen und Tieren.
Das ist richtig. Was Sie damit haben, ist eine Lebensäußerung. Also wir haben ein Merkmal von Leben. Und wir können sagen, wir sagen jetzt einfach mal, es gibt kein Leben ohne Stoffwechsel. Ja? Nur ist die spannende Frage, ich kann Ihnen einen Stoffwechsel, also einen Stoffumsatz, auch im Reagenzglas zusammenstellen. Ja? Das heißt, Sie haben insofern recht, dass das ein typisches Kennzeichen für Leben ist, aber es ist kein Kriterium, das es uns erlauben würde, Leben abzugrenzen von anderen Phänomenen. Ja? Also Sie haben natürlich insofern auch recht, genau so behilft man sich. Ja? Im Biologieunterricht listet man jetzt einfach Lebensäußerungen auf, ja, Reizbarkeit, Fortpflanzung und so weiter, ja, aber das sind alles sozusagen Hilfskonstruktionen, weil es uns bis heute nicht wirklich gelingt, Leben exakt zu definieren. Die meisten Wissenschaftler würden heute wohl mit solchen Bestimmungsversuchen würden die gutheißen und denen zustimmen. Das schreiben zum Beispiel einige Kollegen als Bericht von Tagungen. Obwohl die Definition von Leben grundsätzlich kontrovers diskutiert wird, gibt es eine allgemeine Zustimmung, dass ein bestimmtes molekulares System als lebendig bezeichnet werden kann, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt. Ich möchte einfach darauf hinaus, ein bestimmtes molekulares System. Das ist im Grunde genommen der Leitgedanke. Leben ist Chemie. Bisschen komplizierte Chemie. Aber Leben ist im Grunde genommen reduzierbar auf Chemie. Und richtig daran ist, wir kennen bis heute kein Leben ohne Chemie. Alles Leben, das wir kennen, ist immer Material dabei, ist immer Chemie dabei. Aber wir ahnen natürlich auch schon, das hat auch Konsequenzen. Wenn wir Leben herunterholen und sagen, das ist im Grunde genommen Chemie, dann beeinflusst das auch unsere Vorstellungen, unsere Wertvorstellungen von Chemie, von Leben. Ja? Dann können wir sozusagen den Marktwert von Leben einfach mal hochrechnen, indem wir mal schön gucken, was für Chemikalien, in welchen Verhältnissen sie liegen denn dort vor. Und dann spüren wir ganz schnell, dass die Gefahr drin, dass es unangemessen wird, ja? Dass es nicht passt wirklich. Dass wir ein falsches Bild vom Leben kriegen. Das heißt, wenn wir diesen Gedanken, diesen Impuls mal mitnehmen, Leben ist im Grunde genommen Chemie, dann müssen wir dem nicht gleich radikal widersprechen, da ist was dran. Aber wir müssen im Hinterkopf behalten, es ist möglicherweise nicht alles. Ein Physikprofessor hat das mal so versucht, Leben ist ein hochkomplexer Ordnungszustand der Materie. Das machen Physiker gerne, hat eine Gleichung an die Tafel geschrieben. Und das ist ja jetzt schon mal interessant. Ja, hier geht die Gleichung, Leben ist Materie. Und hier hört es nicht auf. Sondern er versucht hier noch zu sagen, Leben ist Materie plus Information. Also Chemie, da wären wir sozusagen hier. Und er geht jetzt noch einen Schritt weiter und sagt, da kommt noch die Information dazu. Aber auch da können wir schnell auf die Schliche kommen. Ja, mein Laptop hier, der erfüllt diese Gleichung. Aber ich würde nicht sagen, dass er lebt. Ja, also auch da ist vielleicht nicht alles gesagt. Das ist Professor Schwarz von der Universität Berlin. Er ist ein ziemlich in Deutschland sehr bekannter Wissenschaftler. Er war Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und ist vor 2 Jahren von der Wochenzeitung Die Zeit, da gab es so eine Reihe von Interviews. Und mit ihm ist ein Interview geführt worden und er ist gefragt worden, was ist die wichtigste ungelöste Frage in der Chemie? Und seine Antwort ist, der Übergang von toter zu lebender Materie. Ja? Da sehen wir schon, da ist der Gedanke verinnerlicht. Leben ist im Grunde genommen Chemie. Und er sagt, da gibt es einfach, vielleicht ist es nur eine Frage der Komplexität. Es muss einfach einen bestimmten Komplexitätsgrad haben. Also wann wird tote Materie zu lebendiger Materie? Das ist für ihn die wichtigste Frage der Chemie. Interessant. Andere sehen das viel pragmatischer, wie zum Beispiel Craig Venter, dem werden wir heute noch mehrfach begegnen. Er hat in einem Interview gesagt, ich habe es hier mal im Original, was ist Leben? Ich glaube nicht, dass viele Biologen versuchen, diese Frage ernsthaft zu beantworten. Wir, also er und seine Kollegen, er hat eigene Institute, wir arbeiten mit einer unter einem reduktionistischen Blickwinkel. Also genau so, Leben ist im Grunde genommen Chemie. Wenn man die komplizierte Biologie reduziert auf die Chemie, das nennt man Reduktion. Und so suchen wir, so versuchen sie, das kleinste Genom zu nehmen, das wir kennen, und dann zu versuchen, ob wir verstehen können, wie diese Gene arbeiten, um Leben zu erzeugen. Ja? So sieht er das. Also die abstrakte Frage, noch weiter drüber nachzugrübeln, was ist Leben, das schenken wir uns, wir machen es, und er macht das sehr erfolgreich, wir versuchen einfach, wir machen es. Wir machen uns Gene und gucken, wie es funktioniert, und wir machen das. Ja, ist genauso die These, die dritte These, die ich vorher hatte, das scheint mir ein wichtiger Punkt in der Wirkung der Naturwissenschaft auf die Gesellschaft zu sein. Wir machen es. Das ist ein ganz alter Stammbaum, den Ernst Haeckel 1866 publiziert hat, indem man versucht, alle Lebewesen in diesem Baum darzustellen. Und die spannende Frage ist, wie funktioniert das da unten? Wie machen wir es? Wie ist es gemacht worden? Nun, die Frage, wie es irgendwann mal entstanden ist, die ist naturwissenschaftlich ziemlich schwierig zu behandeln, auch wenn wir da einen ganz anderen Eindruck haben. Günter Wächtershäuser hat geschrieben, ich beginne mit einer einfachen und völlig unstrittigen Tatsache, die Vergangenheit ist unbeobachtbar. Das heißt, wie das Leben irgendwann mal, Sie kennen diese Idee, diese Formulierung, vor vielen, vielen Jahrmillionen, wie das wissen wir gar nicht. Das kann der Naturwissenschaftler auch gar nie herausfinden, weil er kann dort nicht beobachten, er kann dort keine Daten sammeln, das ist vorbei, das ist Geschichte. Das könnte man höchstens mit geschichtswissenschaftlichen, mit historischen Methoden machen. Aber da kann man nichts beobachten. Und Günter Wächtershäuser fährt fort, daraus folgt, dass das Problem des Ursprungs und der Evolution des Lebens nur durch eine Theorie gelöst werden kann. Also das heißt, wie das Leben wirklich entstanden ist, werden wir naturwissenschaftlich nie wissen. Nie wissen. Was wir machen können, ist, wir können eine Idee suchen. Und wissenschaftlich könnte diese Idee dadurch werden, dass wir prüfen, ob diese Idee mit dem, was wir bisher gelernt haben, vereinbar ist. Das wäre dann eine wissenschaftliche Theorie. Aber ob die dann wahr wäre, in dem Sinne, so war's, das werden wir nie wissen, weil wir es nicht prüfen können. Seine Einschätzung, und ich teile diese Einschätzung, er sagt, wir müssen zugeben, dass das Problem des Lebensursprungs noch ganz ungelöst ist. Wir wissen dazu nichts. Übrigens, ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, dass das im krassen Unterschied steht zu dem, was Sie immer wieder in der Tageszeitung lesen können. Aber das entspricht etwa dem, was wir wirklich wissen. Nichts zu dieser Fragestellung. Das hindert uns natürlich nicht daran, das zu machen, das zu versuchen. Und das machen gerade ziemlich bekannte Kollegen von mir am laufenden Band. Komponenten, die wir aus der DNA kennen, die versucht man zu machen, und zwar auf eine Art und Weise, wo man sagt, so könnte es früher mal einfach zufällig passiert sein. Obwohl man weiß, dieser Weg, also das ist eine ganz neue Arbeit, die jetzt erst vor wenigen Wochen publiziert worden ist, obwohl man schon lange weiß, selbst wenn man das hat, Es geht nach bisheriger Erkenntnis gar nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Selbst wenn man zeigen könnte, sowas geht praktisch von alleine, Sie sehen, es geht nicht so einfach von alleine, dann ist doch gar nichts gewonnen. Und das sind dann solche Punkte, wo man dann immer wieder liest, ja, das ist eine andere Arbeit, die Ende vergangenen Jahres publiziert worden ist, wo man dann immer wieder zu lesen ist, auch in unseren Tageszeitungen, jetzt haben wir es. Und im Grunde genommen sind das chemisch durchaus interessante Dinge, aber das sind Stoffe im Reagenzglas, kein Leben. Aber damit geben wir uns nicht zufrieden. Es gibt schon seit längerem Bemühungen, Leben wirklich im Labor zu machen. Hier ein Versuch, über den schon vor einigen Jahren, 2004, berichtet worden ist, da hat man künstliche Zellen gemacht, also einfach kleine Bläschen in Zellgröße, also das ist eine mikroskopische Aufnahme. Und diese künstliche Zelle, da hat man jetzt ein Gen, die Bauanleitung für ein grün leuchtendes Eiweiß eingebracht und noch ein paar andere Inhaltsstoffe aus Zellen dazugepackt. Und jetzt macht diese künstliche Zelle selbstständig, baut sie dieses grün leuchtende Eiweiß auf. Das ist noch kein Leben, aber das sind Prozesse, Stoffwechsel, die in dieser künstlichen Zelle funktionieren. Und das kann man jetzt, und das ist die Strategie, das macht man jetzt immer komplexer. Da bauen wir immer noch was dazu. Und irgendwann haben wir dann eine solche Zelle, die können wir nicht mehr von einer natürlichen unterscheiden. Und dann haben wir es. Das ist eine Strategie, mit der Kollegen arbeiten, um Leben zu erzeugen.
Entschuldigung, ja. Können Sie den Begriff, der da rechts stand, kurz erläutern? Ahämolyse.
Ah, okay.
Oder ist zu kompliziert?
Das ist, ich glaube, das muss man jetzt eigentlich, also das ist in der zweiten, das kann ich schon erklären, so kompliziert ist das gar nicht. Das Hämolysin ist ein Protein, das Poren bildet. Denn im ersten Versuch, sozusagen im Prototyp, musste man natürlich alle Komponenten einfach da reinpacken und dann ist dieses Eiweiß gebildet worden und fertig. Aber die lebende Zelle macht es ja länger. Da hat man gesagt, gut, in der nächsten Version bauen wir noch ein Gen ein, das macht Poren in diese Membran. Und dann können wir diese künstlichen Zellen einfach in ein Reagenzglas stecken. Die Komponenten können wir immer wieder im Reagenzglas dazugießen. Und durch diese Poren gehen die da rein. Und dann kann da immer mehr von diesem grün leuchtenden Eiweiß gebaut werden. Und diese Poren, die werden durch dieses Eiweiß gemacht. Das war sozusagen die zweite Stufe. Und dann läuft, dann funktioniert diese Modellzelle länger. Ja? Und so, das ist so ein Versuch, das schneller zu machen. Das überspringe ich und sage Ihnen nur, an diesem Bild will ich einfach nur ein Stück weit deutlich machen, was wir sehr, sehr vereinfacht wissen, was wir machen müssten, um eine erste, einfachste Zelle zu bauen. Wir bräuchten all diese Komponenten. Und wir sind heute, wenn wir, also diese Fragezeichen, die Sie sehen, die bringen zum Ausdruck, wenn das alles zufällig entstehen soll, dann wissen wir nicht, wie das funktionieren soll. Aber wenn wir das im Labor machen, dann stehen wir heute ungefähr hier. Also wir können, Sie können sich die Zelle vorstellen, wie verschiedene Produktionshallen, die da in der Zelle funktionieren. Und was wir heute machen können, sind solche einzelnen Maschinenhallen, also in Form von Eiweißkomplexen. Die können wir heute im Reagenzglas zusammenbauen. Und
Jetzt ist die Frage, wann gelingt jetzt dieser Schritt?
Und jetzt haben wir im Mai diesen Jahres zum Beispiel im Deutschlandradio gab es eine Sendung, da war dann zu lesen, Genforscher stellen erstes synthetisches Lebewesen her. Noch gar nicht so lange her. Das war dieser Herr Greg Venter. Es könnte sein, dass Sie diesen Namen schon mal gehört haben. Der war auch daran beteiligt, und zwar ganz wesentlich, an der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts. Vielleicht erinnern Sie sich dran, Präsident Clinton war mal mit Francis Collins, den haben Sie vorher bei diesem naturwissenschaftlichen Modell da links außen sein Porträt gesehen, und Greg Venter. Die beiden waren mit Präsident Clinton damals im Weißen Haus und haben verkündet, dass das menschliche Erbgut jetzt entschlüsselt sei. Er hat an seinem Institut mit seinen Mitarbeitern das gemacht. Interessant ist, die Original, und da sehen Sie dann manchmal den Unterschied, die Originalpublikation, die am 20., also einen Tag vorher, ins Internet gestellt worden ist, da lautete die Überschrift Erzeugung einer Bakterienzelle, die kontrolliert, die durch ein chemisch synthetisiertes Genom kontrolliert wird. Das war die wissenschaftliche Überschrift. Und im Deutschlandradio, das ist ja jetzt keine Bildzeitung oder sowas ist, ja, aber da heißt dann die Überschrift, Genforscher stellt erstes synthetisches Lebewesen her. Nun, schauen wir uns mal kurz an, was die gemacht haben. Die haben Bakterien erzeugt, die gibt es nur dort in ihrem Labor, die gibt es nirgendwo sonst auf dieser Welt. Schon spannend. Also da gibt es jetzt ein Lebewesen, also Bakterien, die gibt es nur dort im Labor, weil Greg Venter mit seinen Kollegen ein Erbgut synthetisch erzeugt hat. Nun, sie haben keine Zelle hergestellt, sondern sie haben das Erbgut von einem Bakterium, von Mycoplasma, das war der erste Schlag sozusagen, sie haben das Erbgut komplett entschlüsselt, schon vor einigen Jahren. Und sie haben jetzt dieses Erbgut komplett synthetisch hergestellt. Und dann haben sie dieses Erbgut in ein anderes Bakterium, das auch Mycoplasma ist, aber einen anderen Nachnamen hat, da sehen Sie den Unterschied, in ein anderes Mycoplasma-Bakterium, dem haben sie das Erbgut rausgenommen und das neue Erbgut, das sie selber hergestellt haben, eingepflanzt. Und das hat funktioniert. Das schauen wir uns mal kurz an. Keine Sorge, das kann man alles verstehen. Das Erbgut von Bakterien ist nicht, Sie kennen alle diese DNA-Doppelhelix, vorher haben wir diesen Strang gesehen. In Bakterien ist dieser Strang kreisförmig geschlossen. Also da hat man einfach die beiden Enden, sind zusammen. Und so sieht also dieses Bakteriengenom aus. Und das ist schon spannend, das besteht aus über 1 Million Basenpaare. Also wenn Sie diese Strickleiter vor Augen haben, mehr als 1 Million Leitersprossen sind da drin. Ich will Ihnen das einfach mal kurz zeigen, damit Sie eine Ahnung haben, dass da wirklich eine Riesenleistung drin ist. Im Jahr 2002 hat ein deutschstämmiger Wissenschaftler zum ersten Mal, das hat damals auch Furore gemacht, ein Virengenom mit 7500 Basen zusammengebastelt und hat gezeigt, dass mit 7500 Basen, also mit 7000 DNA, mit 7500 Leitersprossen hergestellt. Das war damals die Spitze dessen, was machbar war. Ein Jahr später hat ein Mitarbeiter von Greg Venter gezeigt, dass man, die mussten das natürlich noch besser machen, dass man ein etwas kleineres Genom in 14 Tagen zusammenbasteln kann. Haben die das geschafft? Und wenn Sie jetzt sehen, die haben jetzt mehr als 1 Million. Also rein technisch ist das wirklich eine Meisterleistung, was hier gemacht worden ist. Sie haben zuerst einmal kleine Leiterbruchstücke in einer Firma herstellen lassen. Dann haben sie die zusammengepackt und haben da aus diesen kleinen Stücken dann größere Stücke gemacht. Die haben sie dann wieder miteinander vereinigt, dass sie dann Stücke hatten mit über 1000 Basenpaaren. Also da brauchen sie schon 3 Schritte, bis sie überhaupt bei Leiterstückchen mit über 1000 Basenpaaren sind. Und dann haben sie diese Kassetten eingepackt in Hefezellen und haben aus Hefezellen diese kleinen Stücke zu noch größeren Stücken aus 10.000 Basenpaare zusammen machen lassen, haben in einer nächsten Runde dann die eingebaut wieder in Hefezellen und haben dann aus diesen 10.000er Stücken 100.000er Stücke machen lassen und dann in einer dritten Runde in Hefe dann dieses große Genom zusammenstellen lassen. Also das heißt, es ist schon nicht ganz richtig, wenn man sagt, im Reagenzglas zusammengebastelt. Das können wir heute gar nicht. Aber biotechnologisch, also wirklich, die einzelnen Bausteine sind tatsächlich im Reagenzglas gemacht worden, aber dieses große Genom ist nur herstellbar, technisch nur machbar gewesen unter Zuhilfenahme, unter Einsatz von Biotechnologie, von Hefezellen in dem Fall.
Wie ist es möglich, diese Stückzahlen zu zählen? Sieht man das unter einem Elektronenmikroskop oder wie?
Nein, das sieht man nicht, sondern es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als nach jeder Runde, die Sie machen, und das zeigt auch, was für eine Arbeit das ist, eine Probe rauszunehmen und das zu sequenzieren. Zu schauen, ob tatsächlich alles beieinander ist, ob kein Stückchen rausgefallen ist, ob das alles in der richtigen Reihenfolge ist, so wie es sein müsste. Das müssen Sie alles sozusagen nach jedem Schritt analytisch wieder nachvollziehen. Und das heißt, Sie müssen sehr mit hoher Parallelität arbeiten, weil da natürlich bei jedem Schritt viele Versuche einfach nicht so laufen, wie man sich das wünscht. Aber am Ende war tatsächlich das komplette Genom da mit einigen Besonderheiten. Also die Kollegen haben sozusagen Wasserzeichen eingefügt. Also sie haben nicht nur das Originalgenom nachgebaut, sondern an diesen gelben Stellen haben sie sozusagen noch ein paar Wasserzeichen eingebaut, dass Sie sehen können, das ist unseres, das ist das, was wir gemacht haben. Und Craig Wender, das ist auch so ein bisschen ein Spaßvogel, der hat da tatsächlich, das hat er dann auch in dieser Publikation geschrieben, da steckt eine E-Mail-Adresse drin. Und das hat er sozusagen den Kollegen auf der ganzen Welt so als kleine Denksportaufgabe mitgegeben. Und er hat jetzt kürzlich mal in einer Zeitschrift geschrieben, also er hat tatsächlich ein paar E-Mails bekommen. Also es gibt einige Kollegen, die das ausgeknobelt haben, die sich das genau genug angeguckt haben und diese E-Mail-Adresse rausgekriegt haben. Okay, das war also der Hintergrund, dass sie ein Genom hergestellt haben. Übrigens, einfach damit wir mal die Relation haben, auch zu uns. Das ist 1 Million Basenpaare. In unserem Erbgut sind etwas mehr als 3,1 Milliarden. Also nochmal Faktor 3000 dazu. Also das dauert noch ein Weilchen, bis es überhaupt technologisch am Horizont auftaucht. Das ist absolut Spitze dessen, was heute unter Einsatz aller verfügbarer Technologie machbar ist. Man sagt heute dort in dem Institut von Greg Venter steht vermutlich nach der NASA die größte Computerkapazität, die weltweit in einem Zusammenhang
da ist.
Und dann, so sehen diese Bakterien aus, bevor, also so sieht der Wildtyp aus, mit dem eigenen Erbgut, und in dem, und jetzt hat man in Zellen von diesen Bakterien das neue Erbgut, das synthetische Erbgut eingebaut und hat da ein Enzym eingebaut, das diese Bakterien nicht haben, und das sorgt dann für diese blaue Färbung, und an der kann man es dann identifizieren. Bitte schön. Mykoplasma. Gibt es auch, das ist richtig. Aber das sind Bakterien. Also das steckt hinter dieser Überschrift, jetzt haben wir Leben gemacht. Man hat ein ziemlich umfangreiches Erbgut nachgebaut. Auch das ist ja also technisch wirklich hochinteressant, was da geleistet worden ist. Aber kreativ ist es eigentlich nicht. Wir können noch gar nicht sozusagen Erbgut selber generieren, selber erzeugen, sondern da hat man einfach Erbgut zum allergrößten Teil nachgebaut. Jetzt waren da noch zwei Bemerkungen. Also man hat, übrigens bevor diese Publikation erschienen ist, diese Mikroorganismen, die teilen sich sehr, sehr schnell. Also dass dieses Erbgut tatsächlich sich wie in normalen Zellen teilen kann, kopieren kann, da hat man also mehrere Generationen, die haben sie bei diesen Mikroorganismen in einem Tag, haben sie da schon mehrere Generation, also das funktioniert in der Tat, der Stamm, dieser Bakterienstamm, dieser neue Stamm ist stabil.
Und das alte Erbgut hat man entfernt?
Das alte Erbgut hat man entfernt in dem Sinne, dass diese Mikroorganismen in Kulturbedingungen gezogen werden, wo sie diese neue Eigenschaft brauchen, um überleben zu können. Das heißt, sie können diese Bakterien einfach konfrontieren, sie können sie unter Druck setzen, dass sie dieses neue Erbgut aufnehmen und dann die Kulturbedingungen so wählen, dass der Wildtyp kaputt geht. Also zum Beispiel, da steckt eine Antibiotikaresistenz drin und sie können dann Antibiotikum ins Nährmedium geben und dann geht der Wildtyp kaputt und nur die Bakterien, die sozusagen das neue Erbgut tatsächlich aufnehmen und damit arbeiten, die überleben.
Und bei der Erbgutkette der neuen hat man die einzelnen Basenpaare oder mehrere sind ja meist zusammen.
Ja.
Und die Funktion von den einzelnen weiß man dann auch?
Nein, man hatte ja sozusagen das Erbgut sequenziert von diesem ersten Mykoplasma-Stamm. Und dann hat man das sozusagen einfach nachgebaut. Wir wissen, ganz stupide praktisch die einzelnen. Wir kennen viele Gene und wissen, welche einen, aber da gibt es auch Bereiche, da weiß man nicht, wozu ist der da. Und die hat man einfach stur nachgebaut. Ja? Nein. Aber das wäre in diesem Fall, wird sich das nicht wesentlich unterscheiden, sozusagen von dem ursprünglichen. Das ist ja quasi, also sehr weitgehend identisch mit dem Original.
Ja, aber jede Veränderung macht ja auch wieder eine Mutation.
Das ist richtig. Aber Sie haben ja auch bei Mikroorganismen haben Sie das sowieso, dass das Erbgut sich permanent ändert, solche Mutationen. Und das ist jetzt also kein gravierender Unterschied im Vergleich zum Wildtyp. Also der ist sehr, sehr ähnlich. Also diese einzelnen künstlichen Veränderungen, die da eingebracht sind, da müsste man jetzt keine große Sorge haben, dass da irgendwas passiert. Aber Ihre Verunsicherung, Ihre Frage ist natürlich durchaus berechtigt, denn was wirklich passiert, wissen wir nicht. Ja? Das gilt überhaupt bei diesen gentechnischen Veränderungen, dass wenn wir die ins Freiland setzen, wenn wir Pflanzen weiter kultivieren mit gentechnischen Veränderungen, können wir nur abwarten und beobachten, was da passiert. Aber das machen wir übrigens auch bei klassischen Kreuzungen, wissen Sie das natürlich nicht, ja? Wie verhält sich der neue Organismus? Weil in dieser Kombination hatten Sie den vorher nicht. Sie wollten noch?
Ja, ist es nicht das Horror-Szenario, biochemische Waffen, unkontrollierbar, es gibt eine Explosion und die halbe Menschheit wird sich ausgelöscht?
Ja. Aber das sind Fragen, die diskutiert werden in diesem Zusammenhang. Ich habe Ihnen vorher ganz kurz diese Rückblende gezeigt, 2002, das erste Virengenom. Ja? Damals hat diese Diskussion begonnen. Wenn die jetzt so ein Virengenom herstellen können, wenn das irgendjemand macht mit destruktiven Absichten, mit kriminellen Absichten, dann kann man natürlich auch Viren herstellen, die problematischer sind, die nicht nur irgendwelche Pflanzen befallen. Und das ist im Prinzip möglich. Das ist im Prinzip möglich. Was mich persönlich hier noch ziemlich gelassen sein lässt, Sie brauchen, um das zu machen, brauchen Sie viel, viel technologisches Know-how und auch Laborausrüstung. Sie können gefährliche Viren heute viel, viel einfacher machen. Wenn das jemand machen will, der muss das nicht so machen. Wir wissen, wir kennen sehr gefährliche Viren. Und als biologische Waffen, wenn Sie genügend kriminelle Energie haben, also da müssen Sie nicht diesen Aufwand treiben. Was ich einfach zeigen will, neben diesem Einblick einfach, was hier gemacht worden ist: erstens, wir haben Leben. Das, was man sich darunter vorstellen würde, Leben zu machen, das ist hier nicht passiert. Es ist immer noch so, dass wir Leben immer nur aus Leben kennen. Dass es diese Kreisläufe sind, die uns vertraut sind, vom ausgewachsenen Lebewesen über die verschiedenen Embryonalstadien, Entwicklungsstadien wieder. Das ist das, was wir beobachten können. Gerhard Erdl, Chemiker, Nobelpreisträger, er hat 2007 den Chemie-Nobelpreis bekommen. In einem Interview hat er gesagt, und ich finde das sehr schön, er sagt, das Leben ist ein gewaltiges Wunder. Wir nähern uns wissenschaftlich den Erklärungen an. Ja, also wir können mit naturwissenschaftlichen Methoden das Leben, Aspekte vom Leben erklären, verstehen. Es ist nicht so, dass die Wissenschaft hier nichts könnte, nichts beitragen könnte. Aber, so fährt er fort, eine Frage bleibt doch immer bestehen. Warum das alles? Und dann fügt er einfach an, hier glaube ich an Gott. Und ich glaube, damit kommt schön zum Ausdruck, dass auch ein ganz herausragender Naturwissenschaftler sehr wohl die Fähigkeiten und die Ergebnisse der Naturwissenschaft zu schätzen weiß und erkennt und trotzdem noch sensibel dafür ist, das sind Grenzen. Das sind Grenzen. Und wo er diesen Punkt überschreitet, diese Grenze überschreitet, die wir am Anfang mit dem Stichwort Naturalismus hatten. Ich überspringe jetzt ein paar Sachen. Und weil Sie Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie sich in ihrer Bibel gut auskennen. Und will einfach nur andeuten, diese Frage, da würde ich Sie gern motivieren, diese Frage, Leben zu verstehen, da ist die Bibel eine ganz faszinierende Informationsquelle. Die Bibel behauptet nämlich, das beginnt schon ganz vorne, dass Leben die Grundeigenschaft Gottes ist. Dann haben Sie das ja im Ohr, ja, wie souverän Gott damit umgehen kann, dass er sagen kann, der Himmel sei bevölkert von allerlei fliegenden Wesen, das Wasser wimmle von allen Arten von Lebewesen. Und zwar so. Oder im Johannesevangelium, wenn Jesus über das Leben redet, ich lebe, ihr sollt auch leben, die Ich-Bin-Worte. Das Brot des Lebens, das Licht des Lebens, die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, hier steckt im Grunde genommen etwas, was Bibellesern einen uneinholbaren Vorsprung gibt im Blick auf das Verständnis von Leben. Am Ende bleibt für den Naturwissenschaftler das Leben ein Geheimnis, wo er so tun kann, als wäre es einfach nur eine technologische Konstruktion. Aber eigentlich bleibt es ein Geheimnis. Und der Bibelleser kann hören, dass Jesus sagt, ich bin das Leben. Das heißt, Leben aus biblischer Sicht ist nicht ein synthetisiertes Genom, ein großes Molekül, Mikroorganismen, die da wachsen. Und Leben erkenne ich am Ende nicht im Labor, sondern die Bibel würde sagen, dadurch, dass ich eine Person kenne, kenne ich das Leben. Ich bin das Leben. Im Zusammenhang auch Johannesevangelium mit dem Lazarus sagt Jesus im Gespräch mit der Martha. Das ist das eine Zitat her. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann sagt er, fährt er fort, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Wenn wir das mal bewusst lesen und darüber nachdenken, dann wird uns sehr schnell klar, das Leben, wovon Jesus hier redet, ist nicht das, das uns vertraut ist. In den wenigen Worten, die Jesus hier der Martha sagt, wird deutlich, das sprengt all unsere Erfahrung. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hier ist von einem Leben die Rede, das offensichtlich nicht mehr vom Tod limitiert wird. Ein Leben, das es auch ohne Tod gibt. Wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das lässt uns ahnen, dass hier Jesus, wenn er vom Leben redet, Leben vor Augen hat, das eine ganz andere Qualität hat, als wie das Leben, an das wir uns gewöhnt haben. Und das heißt, wir Christen haben auch den besten Naturwissenschaftlern das eine voraus, dass wir leben nicht nur in der Version, wie es heute in unserem Alltag vorliegt, kennen können. Sondern Christen, Bibellesern, ist in der Schrift ein Durchblick gewährt, ein Guckloch gewährt zum Leben, wie es eigentlich ist. Wir sind diejenigen, die eine Ahnung haben, was Leben sein könnte. Das ist mehr als einfach ein paar Gene. Einfach mehr als ein paar Zellen, die wachsen, die Stoffwechsel haben und, und. Es lohnt sich gar nicht, das Leben alles zu investieren, um tatsächlich irgendwann mal eine Zelle tatsächlich komplett im Reagenzglas zu machen. Ich wünsche Ihnen, und damit möchte ich schließen, ich wünsche uns, dass Leben, dieses Thema Leben uns so packt, dass wir uns mit dieser abgespeckten Version, die in unserer Erfahrung auftritt, dass wir uns damit nicht zufrieden geben, sondern dass wir uns packen lassen von dieser Sehnsucht nach Leben, das diesen Namen wirklich verdient. Und die Bibel sagt uns, das ist zu haben, nicht durch Geld, nicht durch Studium, wer an mich glaubt. Beziehung zu Jesus, dann muss man sich das nicht teuer kaufen, dann kriegt man es geschenkt. Ich wünsche Ihnen, dass Leben nicht nur eine wissenschaftlich spannende Sache werden kann, sondern dass dieses Thema Leben Sie so packt, dass Sie die große Version wollen und sich darum kümmern und die ins Blickfeld nehmen.